Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, da ist was faul im Staate Dänemark, sagt Marcellus zu seinem Freund Prinz Hamlet in Shakespeares großem Drama. Er macht auf eine Zerrüttung aufmerksam, die man von außen nicht gleich erkennt. Und ganz ähnlich ist die Situation, die hinter dem ersten Brief von Paulus an seine Gemeinde in Korinth steht. Es ist Frühjahr 55 nach Christus. Die Gemeinde ist ungefähr 6 Jahre alt, also noch relativ jung. Und in ihr gibt es Streit. Streit um die Ausrichtung. Die einen halten sich an diesen Lehrer, die anderen eher an einen anderen. Es entstehen Parteiungen. Es ist etwas faul. Auch inhaltlich hat sich ein zertrennender Geist eingeschlichen. Man belauert sich gegenseitig aus den Augenwinkeln. Die einen sind den anderen nicht fromm genug. Was ist das Wichtigste in der Gemeinde, streiten sie. Welche Gabe des Heiligen Geistes ist größer? Die einen reden in völlig fremden Sprachen zu Gott, Sprachen, die noch nie ein Mensch auf der Welt gehört hat. Sie beten so, dass es keiner verstehen kann. Sie erleben diese Gabe des sogenannten Sprachengebets als etwas tief Verbindendes mit Gott. Dieses Beten hat für sie ganz, ganz große Priorität. Jeder, der diese Gabe nicht hat oder sie nicht praktiziert, na, der gilt als nicht ganz vollständiger Christ. Darüber auch entsteht Streit und darauf reagiert Paulus am Ende seines Briefes und wird darüber hinaus ziemlich grundsätzlich. Ich lese also, wer mitlesen möchte, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 1 bis 3 und die Verse 20 bis 25. Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe, strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist verleiht, vor allem aber danach, als Prophet zu reden. Wer in fremden Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut die Gemeinde auf, ermutigt sie und tröstet sie. Brüder und Schwestern, seid doch nicht unmündig wie Kinder, wenn es ums Denken geht. Wenn es dagegen um das Böse geht, dann sollt ihr wie Kleinkinder sein. Aber beim Denken sollt ihr euch als mündige Erwachsene erweisen. Im Gesetz heißt es, so spricht der Herr, in fremden Sprachen und durch fremde Lippen will ich zu diesem Volk reden, aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in fremden Sprachen ist also ein Zeichen, aber nicht für die, die zum Glauben gekommen sind, sondern für die Ungläubigen. Bei der prophetischen Rede ist es umgekehrt. Sie ist nicht für die Ungläubigen bestimmt, sondern für die, die zum Glauben gekommen sind. Stellt euch vor, die Gemeinde kommt zusammen und alle reden in fremden Sprachen. Wenn jetzt Unkundige oder Ungläubige da hinzukommen, werden sie euch wohl für verrückt halten. Stellt euch aber umgekehrt vor, alle reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger hereinkommt, wird er sich von allen zur Rechenschaft gezogen sehen. Er weiß sich von allen geprüft. Das, was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen, tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. Wir beten, Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Rede zu uns, sprich zu uns durch dein Wort heute Morgen. Amen. 3 Gedanken zu diesem Bibelabschnitt aus dem 1. Korintherbrief. Ein erster, über alles die Liebe. Gott begabt, das ist für Paulus ganz sicher. Daran lässt die Bibel auch insgesamt keinen Zweifel. Er begabt durch seinen Geist. Jeder auch heute Morgen unter uns, ja, hat Gaben von Gott in der Taufe bekommen zum Bau seines Reiches. Niemand ist unbegabt. Aber diese Gaben fallen uns nicht in den Schoß. Paulus ruft auf, bemüht euch um die Gaben, die Gottes Geist gibt, strebt danach, Aktivität ist das. Jesus sagt, stelle dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern auf einen Eimer, damit es leuchtet. Es sind so viele verschiedene Gaben, die die Bibel kennt, die Leitung und die Lehre und das Dienen und das Gebet und die Prophetie und so vieles andere. Strebe danach und bring dich ein, lass es nicht andere machen, trau dir etwas zu und trau dich und trau vor allem Gott etwas zu. Aber eine große Warnung steht hier auch, nicht die eigene Profilierung, sondern der Dienst für alle soll dein Motiv sein. Der erste Satz im griechischen Urtext sind es eigentlich nur drei Wörter, gibt uns die Richtung vor. In unserer Übersetzung heißt es etwas ausgedehnt, bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Bei Luther strebt nach der Liebe, das ist die Überschrift. Das Wort, das da steht, bedeutet aber eigentlich nicht streben, sondern jemanden verfolgen oder auch rennen. Eifert für die Liebe, würde ich übersetzen. Sie ist das Wichtigste in der Gemeinde. Sie soll über allem stehen, über jeder anderen Gabe, die Gott gibt, ist die Liebe die größte. Ein Vers vorher sagt Paulus seinen so ungeheuer berühmt gewordenen Satz, dass Glaube, Hoffnung und Liebe über allen Leitungsämtern stehen, auch über der Prophetie und über diesem Sprachengebet und der Lehre. Dass dann aber die Liebe von den dreien dennoch immer noch größer ist. Über allem die Liebe. Es kann in einer Gemeinde, wisst ihr, so viel Rechtgläubigkeit und so viele Geistesgaben geben. Es kann musikalische Begabungen geben und Predigten und tolle Ideen und leckeren Kuchen und gutes Gulasch und super Jugendaktionen. Wenn die Liebe nicht oben ansteht, dann ist alles nichts. Paulus sagt, dann ist alles nur Dreck. Das wäre etwas. Wenn wir uns untereinander, auch wenn wir viele sind in der Gemeinde, immer besser kennenlernten, wirklich. Vielleicht nachher gleich beim Kirchencafé, wenn Menschen über die Christen in dieser Stadt sagen würden, das sind die, die einander lieb haben. Das sind die, die sich vertragen nach dem Streiten. Die sich lieben über alle Altersgrenzen und Standesgrenzen hinweg, über allem die Liebe. Zweitens, wachsen ist angesagt. Strebt nach größeren Gaben, sagt Paulus. Strebt nach der prophetischen Rede. Das unverständliche Sprachengebet dagegen würde andere nur verschrecken, sagt Paulus. Was aber ist das, die prophetische Rede? Das benutzt ja heute keiner mehr, das Wort. Wir denken vielleicht als erstes an so Zukunftsvisionen, aber das ist gar nicht gemeint. Prophetie in der Bibel ist etwas ganz anderes. Sie ist eine Zeitansage. Ein Beispiel. Nehmen wir einen Propheten im Alten Testament, nehmen wir Jeremia. Er lebt als junger Mann in einer sehr angespannten politischen und auch militärischen Situation. Israel ist unter Druck durch die Babylonier. Und dieser junge Mann wird von Gott in den Dienst genommen, da ist er noch ein Jugendlicher, obwohl er es eigentlich gar nicht will. Er weiß von Gott, dass es nur einen Weg zur Rettung für die Menschen gibt und das ist die innere Umkehr zu Gott und vor den Babyloniern die Kapitulation. Anders geht es nicht. Er macht sich unbeliebt, man wirft ihm vor, er würde die Motivation der Leute untergraben, Wehrkraftzersetzung. Er bringt seine Familie sogar gegen sich auf. Er steht ganz allein da und sitzt zum Schluss im Knast. Aber er steht zu dem, was er als wahr und richtig erkannt hat. Er verwächst mit seiner Botschaft und er lebt, was er sagt. Und er behält am Ende Recht. Es kommt, wie er es gesagt hat. Was ist nun prophetische Rede? Sie ist Zeitansage. Sie ist Gottes Wort für den aktuellen Moment. Eine Handlungsanweisung. Paulus nennt drei Aspekte, wie prophetische Rede sein kann. Sie kann aufbauen, sie kann trösten und sie kann ermahnen. Wenn in der Gemeinde alle Unverständliches reden, wie beim Sprachengebet, und alle ganz verzückt sind, bleibt es bei anderen ungehört. Das gilt nicht nur für das Sprachengebet, ja, sondern auch für so andere Also für so alberne Belanglosigkeiten oder so theologisch verquaste Sprache, ja, Frommdeutsch haben wir früher das genannt. Eine Art Geheimsprache, die nur die ganz frommen Christen miteinander verstehen, ja. Bibelverse und Fremdwörter auf christlich aneinandergereiht. So soll es nicht sein, das ist keine Prophetie. Für alle drei Aspekte den anderen trösten, ihn aufbauen, ihn ermahnen, gilt über allem die Liebe. Wenn ich meinen Gegenüber nicht mit der Liebe Gottes ansehe, werde ich ihn nicht trösten können. Dann wird alles nur heile Gänschen sein. Und nur wen ich kenne und für wen ich ein echtes Interesse habe, den werde ich mit Erfolg ermahnen oder aufbauen können. Erst dann bekommt das, was ich sage, nämlich Lebensrelevanz. Persönliche, prophetische Rede ist Zeitansage aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu meinem Gegenüber. Und drittens, raus aus dem Ghetto. Wenn andere dazukommen, schreibt Paulus, seiner Gemeinde in Korinth, dieser Gemeinde, die sich immer nur um sich selber dreht, in der sich Menschen gegenseitig belauern und in der Parteiungen entstehen, wer mit wem gut kann und wer sowieso ein bisschen komisch und ein bisschen doof ist. Wenn andere dazukommen, sagt er, soll Verständlichkeit und Klarheit das sein, was ihnen begegnet. Und zwar nicht nur von der Kanzel aus. Strebt alle nach der Gabe der prophetischen Rede, sagt er. Paulus ruft auf, eine redende Gemeinde zu sein, eine sprechende, eine sprachfähige Gemeinde. Das kannst du nicht. Paulus ruft auf zu offenen Gottesdiensten. Ist Ihnen das aufgefallen? Andere kommen dazu, sagt er. Hören, was gesagt wird und fühlen sich getroffen, getröstet, ermahnt, überführt. Ist das bei uns so? Kommen da andere dazu? Frag mal, wer ist heute zum ersten Mal im Gottesdienst? Ist jemand zum ersten Mal im Gottesdienst? Herzlich willkommen. Na, oft höre ich in unserer Kirche an verschiedenen Orten, es kommt ja keiner dazu. Es hat ja keiner Interesse. Aber stimmt das? Oder reden wir einfach nicht prophetisch in diesem Sinne? Reden wir zwar über alles Mögliche, aber nicht über das, was es eben nur bei uns geben kann, über Christus und über die Ewigkeit, über Vergebung und Sinn und über Treue und Glauben? Oder reden wir so, dass andere uns nicht verstehen? Wir schließen gerade unseren Glaubenskurs ab in diesem Frühjahr, der 7. Abend ist übernächste Woche. Und da sind so viele Fragen, echte und ehrliche Fragen, die Menschen heute bewegen. Wir sitzen zusammen und mit einem Mal ist der Glaube Thema, 1,5 Stunden lang. Reden wir doch über unseren Glauben an den Hecken und Zäunen, von denen wir im Evangelium vorhin gehört haben, auf den Straßen und an den Landstraßen. Das finden viele Menschen ganz schwer, ja richtig schwierig. Ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll, höre ich oft. Geht Ihnen vielleicht auch so. Und wenn ich dann was sage, dann klingt es irgendwie gestelzt. Geht Ihnen das auch so? Was sagst du deinem Kind, warum du glaubst? Oder deinem Enkel? Fällt dir da etwas ein? Was sagst du, wenn dein Kind dich fragt? Hast du dann Worte, die beschreiben, was in deinem Herzen ist, an Hoffnung und an Glauben? Warum sagst du es nicht genauso deinem Freund, deiner Freundin, deiner Nachbarin? Stimmt das dann nicht? Dein Kind nimmst du mit in den Gottesdienst, weil du dich wohlfühlst, weil du denkst, es ist gut, auch für dein Kind? Lade doch deine Freunde mit ein. Paulus macht deutlich, dass nicht der fromme Zirkel das Ziel sein kann, sondern eine offene Gemeinde, in der Menschen sich gemeint fühlen, die dazukommen. Gott selbst will durch uns zu den anderen. Er möchte, dass sein Haus voll wird, haben wir gehört. Das ist seine Absicht, er kennt ja jeden Menschen. Jeder, der in deinem Umfeld lebt und wirkt, ist wie du ein Geschöpf Gottes. Kommt her zu mir alle, sagt Jesus im Wochenspruch. Gott ist auf der Suche, will Menschen zu sich ziehen und das geschieht auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise durch ganz verschiedene Gaben von Menschen. Doch auch wenn ein noch so buntes Plakat über eine noch so coole Aktion ins Haus geflattert kommt, nichts, glaub mir, nichts kann deine persönliche Einladung, kann dein Glaubenszeugnis bei deinen Freunden ersetzen. Zuletzt, sagt Paulus, sollen alle Gaben zusammenwirken für ein einziges Ziel. Paulus schreibt im Vers direkt nach unserem Predigtext, alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Bauen wir. Bauen wir also gemeinsam, jeder mit seinen Gaben. Und glauben Sie mir, das wird zuletzt die Welt verändern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.